Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Leon Christ mit seinem Debütroman Sauhund. Hallo.
Hey, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist in Bad Tölz geboren und hast Film und literarisches Schreiben in Leipzig studiert, wo du jetzt auch lebst. Dein Buch spielt aber in München, also ganz nah an deiner Heimat. Und du hast auch für den Debütroman das Münchner Literaturstipendium 2021 bekommen. Und ich habe mich da direkt gefragt, war es dann auch irgendwie klar mit diesem Literaturstipendium, dass der Roman in München auch spielt?
Nee, weil es war ja schon davor klar, dass er in München spielt. Also ich hab da nicht den Ort dahin verlegt, sondern mir war klar, dass ich das München der 80er Jahre erzählen will und nicht das Leipzig der 80er Jahre, was bestimmt auch spannend gewesen wäre. Aber ich habe zu München habe ich halt nochmal einen anderen Bezug, weil das Bayern ist halt mein Heimatort, da bin ich aufgewachsen. Ich spreche den Dialekt auch und ich habe da einfach nochmal einen stärkeren persönlichen Bezug dazu. Und mir war ja auch zum Beispiel wichtig, so ein bisschen mit Dialekt zu spielen, dialektalen Einfärbungen in der Sprache. Und da hat es einfach besser nach München gepasst am Ende.
Zu dem Dialekt habe ich direkt auch Fragen, aber ich glaube, wir müssen mal alle kurz mal abholen, worum es in dem Buch überhaupt geht, damit... Wenn ich über ein Buch spreche und alle fragen sich, was ist das für ein Buch? Ich versuche das mal so zum Reißen, die Handlung. Und zwar begleitet man in dem Buch Flori, du sagtest es schon, in den 80er Jahren in München. Ich habe das so empfunden, Flori feiert gern und ist irgendwie dabei, sich und seine Sexualität so ein wenig zu finden. Es spielt so wahrscheinlich so Ende, also Anfang 20, gerade Teenie-Zeit vorbei. Und ich würde sagen, ihm gelingt es, dieses sich finden mal mehr, mal weniger gut. Es gibt so Up and Downs. Und das alles natürlich zu einer Zeit, in der AIDS in Deutschland auch das erste Mal Thema wird und das für einen jungen, schwulen Mann natürlich auch irgendwie nicht ganz unbedeutend ist. Das mal inhaltlich kurz zusammengefasst, wie ich das so, was ich so mitgenommen habe. Worum geht es dir denn bei dem Buch?
Ja, ich finde, du hast das schon recht gut beschrieben. Ich fand auch eben sehr spannend diesen Widerspruch. Von einerseits haben wir da jemanden, der ist jung, der will seine Sexualität entdecken, der will sich ins Leben stürzen und frei sein, und dann kommt da plötzlich diese Bedrohung und bricht so über eine ganze Generation herein, und er versucht sich ganz lange halt dem Ganzen zu entziehen und so nach dem Motto, wenn ich mir die Augen und Ohren zuhalte, dann existiert es nicht und dann bin ich in Sicherheit, dann kann nichts passieren. Aber immer mehr kann es dann eben nicht verdrängen und es bricht so über ihn herein in sein Leben. Und ich fand halt auch, dass es in der Mainstream-Literatur jetzt, vor allem in Deutschland und mal spezifischer in Süddeutschland, das ist schon so ein bisschen ein blinder Fleck der Geschichte noch. So, was hat es eigentlich für queere Menschen damals bedeutet, diese traumatische Zeit? Und ich hatte da irgendwie Lust, genauer hinzuschauen und mich damit auseinanderzusetzen. Und auch die bayerische AIDS-Politik und so, das sind alles so Sachen, die, glaube ich, gesamtgesellschaftlich nicht so viele Leute auf dem Schirm haben.
Ja, also ich habe mich auch gefragt, wie viel Recherche in dem Buch steckt. Es wird ja diese rosa Liste erwähnt und dann gibt es irgendwann im Buch auch ein rosa Telefon. Ich frage mich, gab es das wirklich? Also hast du ein bisschen recherchiert, wie so Solidarität damals ausgesehen hat in der Community, oder wie sehr bist du da reingegangen sozusagen?
Ja, klar, also das gab es alles wirklich. Und es gibt in München ein Archiv, das heißt Forum Queeres Archiv München, und dem halt sehr viele Zeitzeugendokumente, was das Gesamte, also es geht schon im 19. Jahrhundert los, aber dann natürlich auch das komplette 20. Jahrhundert und auch sehr viele so Zeitzeugenberichte, was die 80er angeht, die AIDS-Epidemie, aber auch Schriftverkehr mit dem Kreisverwaltungsreferat und dem Rathaus und so. Da gab es ja immer wieder Auseinandersetzungen. Es gab ganz große Demonstrationen Ende der 80er Jahre in München, wo die queeren Menschen, aber auch Teile der Zivilbevölkerung gesagt haben, das geht hier so nicht, was passiert. Und ich habe schon erstmal richtig viel recherchiert, bevor ich angefangen habe zu schreiben, einfach weil ich total großen Respekt vor dem Thema hatte und auch das Gefühl, wenn ich darüber schreibe, dann musste ich halt wirklich auch Bescheid wissen und wissen, wie das damals alles gelaufen ist. Sonst kann ich dem Thema gar nicht gerecht werden.
Hattest du denn ein, das habe ich mich sowieso gefragt, hattest du, es ist ja 80er Jahre, da haben wir beide noch nicht gelebt. Ist es dann, hat man dann so einen Anspruch, dass es trotzdem authentisch ist, obwohl man die Zeit selber gar nicht miterlebt hat?
Also zu einem gewissen Grad vielleicht schon, aber also mir ist klar, dass ich jetzt nicht dieses Buch so schreiben kann wie jemand, der die Zeit wirklich erlebt hat. Das ist immer eine Art von Annäherung. Und ich habe für mich habe ich das auch so ein bisschen dadurch gekennzeichnet, dass ich nehme sehr viel popkulturelle Referenzen. Es fliegen zum Beispiel so Zitate aus Monaco, Franzi oder Kiel Royal, die schweben auch mal so durchs Buch. Und mir war es wichtig, das so ein bisschen zu markieren, dass es auch eine medial vermittelte Wirklichkeit ist, die ich da erzeuge. Und genau, dass das ästhetischer Zugriff von einem jungen Menschen aus der heutigen Zeit ist. Authentizität zu einem gewissen Grad schon. Und mir ist wichtig, dass die Fakten stimmen. Und aber ich habe mich jetzt nicht zu sehr beschränken wollen. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt auch mal in einem Club, in dem eine rote Tapete hing, habe ich geschrieben, da hängt eine blaue Tapete oder so, also jetzt als dummes Beispiel, weil es für mich in dem Moment besser gepasst hat und mehr so, dass ich den Raum anders vor Augen hatte oder so, aber also in den Details habe ich mir da Freiheiten genommen, aber es sollte realistisch sein, was die Grunderzählung betrifft.
Ich fand es total spannend, weil für mich als Leserin erschließt sich, also ich finde, AIDS als Thematik steigert sich so im Buch, ne? Also es spielt am Anfang wenig eine Rolle, dann immer mal wieder. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich ähnlich immer konstant ein Thema natürlich im Hinterkopf, wie es für Menschen in der Community damals natürlich immer ein Thema im Hinterkopf auch war. Also man kann es natürlich irgendwie nicht wegignorieren in der Erzählung. Und trotzdem wird es so aktiv benannt, regelmäßiger gegen Ende des Buches. Und trotzdem steht ja auch auf dem Klappentext, dass es so das Thema des Buches auch ist. Und es ist es auch irgendwie, weil es so drüber schwingt, aber es ist es nicht benannt. Und ich habe mich gefragt, ob das so eine aktive Entscheidung warst, wie du so an dieses Thema gehst.
Ja, ich fand es einfach sehr stimmig, dass diese spezifische Figur sich so auseinandersetzt mit dem Thema. Also das, genau das Wort, wie du richtig bemerkt hast, das kommt gar nicht vor im gesamten Text nicht. Und wir haben da halt auch einen grandiosen Verdränger, dem wir folgen, der erstmal sehr viele interessante Strategien hat, um das Ganze von sich wegzuhalten. Also zum Beispiel so Othering, das kann nur Leuten aus Amerika passieren oder Ausländern jetzt zum Beispiel. Das fand ich sehr interessant, dass da solche Formen von Ressentiments auch eine Rolle gespielt haben, um halt solche Sachen von sich wegzuhalten und dass da auch meine Hauptfigur nicht davor gefeit war. Und aber er wird halt auch immer reiferer, er wird erwachsener und dann war mir eben wichtig, dass er es ab einem gewissen Punkt nicht mehr von sich weghalten kann, auch indem er sich in jemanden verliebt, den das Ganze noch betrifft und dass er so insgesamt als Figur aufhören muss, davonzulaufen, sondern sich auch mal den Sachen stellen muss. Und ja, das war so ungefähr die Entwicklung, die ich halt vor mir gesehen habe und die sich stimmig angefühlt hat für diese Figur, für mich.
Ja, und das, wie du schon sagst, hat ja gar nichts nur mit dem Thema zu tun, sondern man hat das Gefühl, er stellt sich mehreren Themen in seinem Leben
genau
häufiger gegen Ende des Buches.
Ich glaube, das ist mir auch wichtig, weil wir haben jetzt sehr viel über AIDS geredet und das ist ein wichtiges Thema von diesem Buch, aber gleichzeitig sind für mich andere Themen, die da drin stecken, auch unfassbar wichtig, so erwachsen werden, Probleme, Nähe und Intimität zuzulassen, wie löse ich mich von meinem Elternhaus, alle Brücken abbrechen oder wie repariere ich Sachen, die ich kaputt gemacht habe, Beziehungen, die ich kaputt gemacht habe, lauter so universelle Fragen haben mich auch sehr stark beschäftigt. Und genau, ich wollte auf keinen Fall ein Themenbuch zu AIDS schreiben, sondern ein Buch, in dem ganz viele unterschiedliche Sachen in Bewegung sind und diese Figur umtreiben.
Ja, und das passt eigentlich ganz gut, weil im April ist das Thema des Literaturhauses Bremen, das Thema des Monats ist Stadt. Und unter diesem Thema schreibst du auch noch einen Text für das Literaturmagazin in der Kolumne Satzwende. Und das Thema Stadt passt ja auch eigentlich gut zu dem Buch, weil es ja auch ein Umzug vom eher ländlichen oder, was heißt eher ländlich, aber auf jeden Fall Kleinstadt, Großstadt, also München. Und das ist ja auch der Weg der Emanzipation so ein bisschen, ne? Also nicht ganz, weil auch in der Stadt muss ja noch dazulernen, aber so bildlich, räumlich ist es ja auch, also es spielt in diesem Buch in deinen Augen auch Stadt eine Rolle?
Ja, sehr stark auf jeden Fall. Und mir war aber auch wichtig, dass das hat beide Orte, sowohl Land als auch Stadt, ambivalent gezeichnet werden. Also ich wollte das Land nicht als so Nicht-Ort zeichnen, wo alles schlimm ist und alles trist und alles spießig und bieder, sondern da ist auch Liebe, da ist Wärme, da ist auf eine Art und Weise auch Gemeinschaft, in der man vielleicht nicht so schnell verloren geht, und Strukturen, die einen irgendwie auffangen. Und Stadt ist natürlich erstmal dann Befreiungsschlag und Exzess, Rausch und Freiheit, aber auf der anderen Seite heißt Stadt für ihn dann auch auf eine gewisse Art und Weise sich verlieren oder verloren gehen, so in der Schnelllebigkeit und Anonymität. Und genau, für mich war auch wichtig, dass am Ende so nochmal so eine Figur aus der Heimat dann zu ihm kommt und dass da wieder so eine Annäherung stattfindet, dass eigentlich muss in ihm so eine Synthese stattfinden, dass er zu beiden Orten gehört und dass er nicht jetzt auch das Land komplett für sich ablehnt und damit auch einen Teil seiner Identität negiert.
Hat es damit auch zu tun, ich habe mich gerade noch gefragt, weil der ganz viel über Sprache auch geht und du es ja auch in dem Dialekt geschrieben hast, ne? Also in so einem für dich auch Heimatdialekt. Und ich habe mich gefragt, warum? Also warum hast du dich dafür entschieden? Weil es ist jetzt nicht so super typisch, dass man so oft Bücher liest in einem Dialekt, also wo die Dialoge in dem Buch im Dialekt stattfinden.
Also ich würde schon sagen, es ist also auf keinen Fall 1:1 Dialekt. Es ist sehr, ich habe da lange dran getüftelt, da so einen künstlichen Dialekt zu erschaffen, in dem immer so Spuren noch von dialektaler Färbung enthalten sind, zum Beispiel durch kleine Worte, die das markieren, oder durch die Satzstellung und die grammatische Struktur. Und also für jemanden, der mit Dialekt aufgewachsen ist, und es ist halt auch ein großer Teil meiner Identität, es hat sich einfach sehr natürlich angefühlt für mich. Und ich hatte auch Lust, meine eigene Kunstsprache zu entwickeln, die halt eben aus einerseits solchen Sachen wie dialektale Einfärbung besteht, und man hat sofort dann auch einen Ort vor Augen, eben über die Ästhetik, da muss ich gar nicht irgendwie einen Ort beschreiben oder so, der wird auch durch den Klang dann hervorgerufen, und auf der anderen Seite aber auch durch so andere Versatzstücke, wie ich habe sehr viel so Jugendsprache der 80er Jahre mich auseinandergesetzt und dann genau überlegt, welche Worte nehme ich da rein von der Jugendsprache der 80er Jahre. Das ist auch Teil dieser Kunstsprache geworden. Und dann natürlich so die mediale Wirklichkeit der damaligen Zeit, so wie in Fernsehserien gesprochen wurde. Und aus diesen ganzen Registern habe ich mich eben bedient und wollte da meinen ganz eigenen, von mir persönlich eingefärbten Zugriff auf diese Geschichte gestalten.
Und mir ist auch aufgefallen, also das liegt ja auch so ein bisschen daran, wie du das Buch geschrieben hast, weil ich habe oft das Gefühl, wenn man das so liest, also ich habe das teilweise auch so gelesen, indem ich was meiner Mitbewohnerin vorgelesen habe. Ah. Und ich finde gerade so ein Dialekt dann vorgelesen, für mich, die diesen Dialekt nicht spricht, ist dann nochmal eine Herausforderung. Aber auch unabhängig von den Dialogen ist es ja so, dass das Buch sehr, weil man so Floris Gedanken ganz oft so folgt, dass man das Gefühl hat, man liest da wirklich so einen Gedankenfluss von Flori, da sind dann auch so dialektische Sachen mit drin, so bestimmte Ausdrücke, aber auch er springt ganz viel in seinen Gedanken. Also das ist ja, ich habe mich gefragt, ob das so deine Art ist zu schreiben oder ob es auch mit dem Charakter zu tun hat, weil es passt ja auch zu Flori, dass es so sprunghaft ist sozusagen.
Es hat schon viel mit der Figur, glaube ich, auch zu tun. Also es hat sich stimmig für diese Figur angefühlt. Ich schreibe jetzt gerade an so einem anderen Text mit einer anderen Figur und da merke ich schon, das ist alles viel gediegener und das traut sich auch weniger so Glanz und Kitsch, was ich für diese Figur geliebt habe, so mir das nicht verbieten zu müssen. Ich habe mir den ziemlich lang erschrieben. Ich habe 2019 angefangen, daran zu arbeiten. Und irgendwie immer, ich bin immer mehr dann in diese Figur reingekommen, in ihren Kopf. Und dann am Ende hatte ich einfach das Gefühl, okay, ich höre den jetzt halt einfach sehr stark. Und ich weiß, so muss der Text klingen.
Was ich mich auch gefragt habe bei Flori, ist, welche Rolle die Alkoholsucht spielt. Weil es ist ja, auch das wird nie so richtig benannt. Er trinkt halt viel, er feiert gern, er trinkt viel. Man merkt, er trinkt auch tagsüber. Alkohol spielt eine große Rolle, aber es wird ja nie ausgesprochen, er hat ein Problem. So, auch das ist ja irgendwie, schwebt immer nur so darüber. So. Mhm. Und was für eine Rolle spielt diese Alkoholsucht? Oder ist es eine Alkoholsucht? Für mich war es irgendwie, ich habe es sehr als Alkoholsucht gelesen, aber vielleicht ist es ja auch nur, weil ich denke, oh, wow.
Ich finde es super spannend, dass du das ansprichst, weil das hat noch niemand jemals angesprochen, dieses Thema des Alkoholkonsums in diesem Buch. Für mich ist das auch augenscheinlich durchaus problematisch und hat sowas Selbstverletzendes, Destruktives, ist aber auch ein Ventil gegen Angst und ich kam nicht mit meinen Gefühlen klar und genau, ich wollte das jetzt nicht zu thesenhaft diskutieren in meinem Buch, ich wollte das halt so mitschwingen lassen als Teil seiner Hilflosigkeit, aber auch als Teil von jemandem, der sich halt auch immer wieder so entgrenzen muss und der den Rausch liebt. Für mich hat sich das stimmig angefühlt, das so mitzuerzählen, aber ich finde es halt auch sehr interessant, dass du jetzt die erste Person bist, die das so anmerkt, was vielleicht auch dann zeigt, dass viele Leute das als nicht so problematisch empfunden haben, wenn halt so ein junger Mensch, der das erste Mal in die Stadt kommt, so exzessiv feiert und die ganze Zeit trunken ist. Das wird dann so irgendwie wahrgenommen als, ja, ist doch eigentlich so wild, ist es jetzt auch wieder nicht, ist doch eigentlich normal, was, glaube ich, total viel auch über unseren gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol auszeigt, wie das rezipiert wird und dass du jetzt die einzige Person bist, die das problematisch fand, weil für mich ist es auf jeden Fall auch problematisch und keinesfalls irgendwie nach einem gesunden Alkoholkonsum, sondern wenn man das irgendwie klinisch jetzt betrachten müsste, ist es bestimmt eine Art von Suchterkrankung auch.
Ja, also ich finde, es, wie du schon sagst, es ergibt sich irgendwie, also es passt zu dem Charakter, wenn ich das mal so beurteilen darf, weil es ist ja gleichzeitig, das ist bei Alkohol ja oft der Fall, dass es gleichzeitig irgendwie Party konnotiert und da im Rausch und Glanz und Gloria irgendwie immer so famos und schön und hier noch ein Sekt und da noch ein, stoßen wir nochmal an und so. Und gleichzeitig hört es da bei ihm ja nicht auf, ne? Er trinkt ja auch um quasi, also er lebt ja eine Zeit lang, hat er nicht wirklich einen Wohnsitz und dann ist es natürlich auch so ganz typisch für Menschen, die keinen Wohnsitz haben, dass sie irgendwie gegen die Kälte trinken, ja, gegen die Einsamkeit trinken und so weiter und so fort. Also und da kippt es dann direkt in so eine andere Art von Alkoholkonsum, der natürlich nicht gut angesehen ist, wo man sich auch immer fragt, ne, warum messen wir da mit zweierlei Maß, ne? Auf Partys ist super und wenn im Alltag ist es dann so verpönt und wer trinkt, spielt auch nochmal eine Rolle.
Ja.
Aber es passt zu der Rolle auf jeden Fall, also in beiden Fällen ja total. Aber trotzdem ist es ja eine Art Coping-Mechanismus, so habe ich es auf jeden Fall auch gelesen. Deswegen fand ich es so spannend, wie du das so einordnest. Und dann fand ich es auch spannend, weil das hatte ich gerade auch schon angedeutet, durch die Art, wie du schreibst, wie er so ist oder wie er auch seine Gedanken hat, mir ist auch ganz stark aufgefallen, dass er sich ganz oft in anderen Realitäten verliert. Also, dass er ganz oft am Anfang stärker und dann immer weniger, habe ich auch das Gefühl, aber ganz oft nochmal denkt, wenn das jetzt so und so wäre, wie wäre das dann? Dass man auch manchmal liest und gar nicht, und dann muss man nochmal zurückspringen gedanklich und denken, ah, wir sind gar nicht mehr, das ist gar nicht in der aktuellen Szene passiert, sondern das denkt er sich gerade aus. Was war da der Gedanke dahinter? Also warum springt der so oft?
Also ich glaube, da ist auch ein wesentlicher Faktor eben, dass es auch eine Figur ist, die unfassbar von so, ja, von so Starwelt, Film und alles, was irgendwie, wo der Bühnenscheinwerfer drauf leuchtet, zieht ihn ja magisch an, auch auf eine Art und Weise. Alles, was funkelt, glitzert, schillert, schön ist, so. Und für mich ist das auch ein großer Teil der Antwort auf diese Frage, weil er einfach sehr geprägt ist von der Kultur und Popkultur dieser Zeit. Das prägt sehr so sein Denken und das prägt das, was er sich vorstellt, seine Wünsche, seine Sehnsüchte und so. Und ein bisschen, ja, muss ich ihn dann aber auch wieder daran scheitern lassen die ganze Zeit, um so das Ganze zu entlarven. Also es ist immer so ein ewiges Hin und Her zwischen diesen ganz großen, schillernden Sehnsüchten und dann der doch harten Realität, auf die er trifft, was ich einfach als Motiv sehr gerne mag. Und ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, ich will ein Glanz sein, der ist aus dem Kunstsein ein Mädchen. Und das ist so eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich habe auch ja so ein bisschen das als, würde ich sagen, als Spur mitlaufen lassen, auch dieses Buch, das Kunstsein ein Mädchen von Irmgard Keun, weil es da Parallelen gibt. Ich habe auch zum Beispiel dieses Pelzmotiv habe ich übernommen und mir angeeignet. Und genau, ich mag eben diese archetypische Geschichte so vom Traum, ein Glanz zu sein, die mag ich sehr gerne und ich wollte da meinen eigenen Take auf diese Geschichte schreiben.
Ja, nur um alle mal abzuhören, dieses Pelzmotiv bedeutet, er kriegt, ganz am Anfang ist es schon Thema, er betreut so eine ältere Dame, die hat so einen ganz tollen Pelzmantel und da, der spielt dann in der Geschichte noch eine Rolle und auch diese Sehnsucht nach diesem Mantel und dann hat er ihn irgendwann und trägt ihn noch mit ganz viel Stolz. Du meintest es ja gerade schon, ne? diese Sehnsucht nach Glanz und Gloria und nach der Bühne und auch diese Sehnsucht nach sich schminken, sich anders, also Mantel und Glanz voranziehen. Und ich hatte das Gefühl, auch ein Motiv ist immer wieder, dass er sich in so einem Spiegel anguckt und ob er sich erkennt oder ob er sich nicht erkennt und auch in wichtigen Momenten. Also ich finde, mit die schönste Stelle ist auch diese, wo du das beschreibst, dass vielleicht sind wir im ehesten, vielleicht wollen wir woanders sein oder sind am ehesten, fliehen vor uns selber oder sind wir es dann überhaupt noch selber oder nicht. Also damit wird ja auch die ganze Zeit gespielt. Und ich habe mich gefragt, ob das, weil das ist ja auch ein Motiv, was ich uns, glaube ich, allen bewegt, ne? Also uns selber finden, wie sehr sind wir wie selber, aber trotzdem spielt es für ihn dann in der Zeit natürlich wahrscheinlich eine andere Rolle, weil er als schwuler Mann im Grunde nicht sein darf, wer er ist, weil das ganz lange noch strafbar war auch. Und dann frage ich mich immer, wie das ja Blödsinn liegt, vielleicht liegt es gar nicht am Schwulsein, es sind ja Sachen, die uns alle beschäftigen und so. Magst du mir da mal eine Einordnung geben vielleicht, weil ich immer das Gefühl habe, ist es jetzt zu sehr der Person zugeschrieben, dass ich denke, das liegt daran oder nicht? Ja.
Also ich glaube, ich habe da auch generell so, auf die Allgemeinheit habe ich da so einen Blick, dass jeder Mensch auf eine Art und Weise so eigentlich viele Menschen ist. Und ich habe auch, glaube ich, insgesamt so ein fragmentarisches Identitätsverständnis. Und sehe da oft auch Sachen in Bewegung bei vielen Menschen. Und mit diesen Menschen sind wir so, mit anderen Menschen sind wir wieder ganz anders. Und die Frage ist dann, was bleibt am Ende zurück? Was ist mein fester Kern? Und ich wusste vor allem, dass das halt eine Figur ist, die ich da vor mir habe, die aus verschiedensten Gründen, und Homosexualität spielt da eine Rolle, aber da spielen auch ganz andere Sachen eine Rolle, die noch nicht so einen festen Kern hat und die irgendwie versucht herauszufinden, wer bin ich, die auch im spielerisch das versucht und sich mal hier was aneignet, mal dort was aneignet. Und ich glaube, ich wollte auch am Ende nicht die Frage komplett beantworten, wer ist diese Figur jetzt am Ende, aber ich glaube, ich wollte so ein paar Panorama aufzeigen an Facetten, wer diese Figur alles sein kann mit unterschiedlichen Menschen. Und er hatte ja auch ganz viele wahnwitzige Identitätsmomente, dass er kurz denkt, er könnte jetzt Vater werden und so ein spießiges Leben in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit einem Kind, das er übrigens gar nicht gezeugt hat. Aber trotzdem, also er könnte auch dieses normale Leben und das ist aber dann nur für einen Moment eine Möglichkeit, beim nächsten Moment ist er dann wieder jemand ganz anderes und das hat mir einfach Spaß gemacht, so auch mich an der Frage abzuarbeiten, wer sind wir eigentlich und was macht uns aus?
Dein Buch baut sich ja so auf, dass es immer ein Kapitel gibt und dann gibt es so eine Art Zäsur hinter jedem Kapitel und das ist dann, das bricht immer so ein bisschen mit der Erzählung, aber es passt immer zur Erzählung und es ist entweder ein Brief oder manchmal sind es auch so Anzeigen, also so verschiedene fragmentarische Sachen, die dann auch immer noch zum Bild von Flori passen, so, und ihn von einer anderen Perspektive vielleicht mal erzählen oder dann noch ein anderes Thema aufbringen, wie irgendwann sucht er ein Klavier und so. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden, das so zu machen? Und gerade, ich frage mich, also ich glaube, dann sind wir wieder beim ersten Thema, gerade bei den Anzeigen frage ich mich natürlich, woran hast du dich orientiert, so wie die strukturiert sind und so weiter?
Also da haben zwei Aspekte eine Rolle gespielt. Einmal der Aspekt, dass man ganz toll über so ein Medium, das für eine bestimmte Zeit steht, auch diese Zeit eben heraufbeschwören kann. Ich hatte das Gefühl, das ist sowas Genuines, was genau für diese Zeit steht, was auch so einen ganz tollen eigenen Ton hat, eine ganz eigene Form ist und auch eine Form ist, auf die ich extrem Lust hatte, seit ich solche Anzeigen entdeckt habe bei meiner Recherche. Und ich dachte, das sind eigentlich so wunderschöne Miniaturen, die in ihrer auf den ersten Blick Belanglosigkeit, auf den zweiten Blick total toll und poetisch sind und wo in ganz kurzer, knapper Form so eine kleine Welt aufgeht. Genau, das ist der erste Teil der Antwort, würde ich sagen. Und zum anderen hat es mir Spaß gemacht, dass Flori da doch noch ein bisschen mehr so zu einem unzuverlässigen Erzähler wird, weil manchmal sind da Details in diesen Briefen, die widersprechen auch so ein bisschen der Haupthandlung. Und da geht dann so eine Spannung auf und man denkt sich, hat er uns da jetzt irgendwie was vorenthalten, angeflunkert? Und oder hat er sich irgendwie mal wieder besser dargestellt, als er eigentlich ist und so. Und ich mochte so manchmal auch eben, dass ich durch diese zweite Ebene da so eine Diskrepanz erzeugen kann. Und dass man ihn dann zumindest ein Stück weit auch als unzuverlässigen Erzähler vielleicht wahrnehmen kann.
Das ist super spannend. Ich hatte auch Momente, aber das hat man wahrscheinlich immer, ne? Ich hatte auch Momente ganz am Anfang auch ganz viel, wo ich ihn echt super unsympathisch fand, weil ich immer dachte, ich will dich rütteln und warum so? Warum schaffst du es jetzt nicht, zu diesem Jobinterview zu gehen? Aber dann natürlich auch wieder, also super liebevoll und wo man also im Grunde ja auch aus so einer, man will ihn ja auch rütteln, aus so einer Fürsorglichkeit heraus, wo man denkt, ey, ich möchte, dass du es hinkriegst, ich will wirklich, dass du es hinkriegst. Aber ja, es ist irgendwie spannend zu sein, dass du jetzt sagst, auch diese Ebenen zeigen nochmal auf einer anderen Ebene so eine Art von Unzuverlässigkeit dieses Charakters. Ja. Warum heißt das Buch Sauhund? Also ein ganz großer Themensprung jetzt.
Finde ich gar nicht so einen großen Themensprung. Du hast ja auch schon gesagt, dass du ihn rütteln wolltest, dass du ihn unsympathisch an manchen Stellen fandest. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die so ähnliche Begriffe auf ihn abfeuern. Und er ist auf jeden Fall auf eine Art und Weise ist er ein Sauhund. Aber ich glaube, ich hätte das Buch nicht so nennen wollen, wenn er es zu 100% wäre, weil dann hätte mir der Bruch gefehlt in dem Ganzen. Und ich fand halt schön, dass so auch nochmal der Titel in Dialog tritt zu dem Text und am Ende müssen wir alle entscheiden, okay, inwiefern ist er jetzt ein Sauhund oder wie viel emotionale Nahbarkeit und Wärme und wie viel Liebevolles steckt da drin und wie viele Brüche stecken da auch drin. Und am Ende kann man das Buch zuklappen und fragen, wie viel Sauhund steckt wirklich in diesem jungen Menschen oder ist er vielleicht was doch ganz anderes? Und ich glaube, ich mag es, wenn Titel in Dialog zum Text treten und nicht so und sich am Text reiben und nicht so allglatt sich dem Ganzen einfach so fügen und ergeben.
Wir machen noch einen kurzen Schlenker und dann entlasse ich dich gleich von diesem Gespräch. Und zwar frage ich mich, ich weiß gar nicht, ob du schon da was zu sagen kannst, will ich noch einmal, weil das Thema des Monats Stadt ist, nochmal auf diesen Kolumnentext eingehen, ob du da schon weißt, wie du den angehst und worüber du schreiben willst, wo du deinen Fokus setzt, wenn es um Stadt geht.
Also ich habe lustigerweise hatte ich so einen Text geschrieben, da ging es mehr so um dieses Verhältnis von Stadt zu Land, so worüber ich vorhin auch viel gesprochen habe und dann mochte ich das irgendwie aber nicht so gerne und hatte keine große Lust mehr so auf die Frage und dann habe ich mich intuitiv hingesetzt und habe aus so einem Gefühl heraus, welches Verhältnis ich persönlich gerade zu Stadt habe, ja, so eine kleine Prosa-Miniatur, die relativ persönlich eingefärbt ist und wo es um Stadt geht und vor allem, würde ich sagen, um Einsamkeit und Stadt oder verloren sein in einer Stadt, aber immer wieder so kurze Momente der Verbundenheit, wo man sie vielleicht nicht im ersten Moment vermutet. Ich würde sagen, es geht um Stadt zwischen Einsamkeit und Annäherung.
Es passt ja auch, eigentlich ist es ja auch ein bisschen so, wie es im Buch war, ist, ne? Also allein in der Stadt sein und dann verbunden sein mit Menschen in Momenten, wo man es nicht erwartet.
Das, ja,
ist auch Floris Schicksal so ein bisschen.
Stimmt, das ist auf eine Art und Weise kehren da Motive auch wieder. Ja.
Spannend. Sehr gut, ich danke dir für das Gespräch und wer jetzt losbekommen hat, noch mehr zu wissen, dich vielleicht auch persönlich kennenzulernen und aus dem Buch zu hören, das geht und zwar, du liest ganz bald in Bremen, am 16. April findet eine Lesung in der Theaterkneipe Falstaff der Shakespeare Company statt. Genau, da kann man dich hören.
Yay.
Und dann danke ich auch, wie immer, alle HörerInnen, dass ihr zugehört habt und für euer Interesse und eure Zeit. Auf Wiederhören.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.